Gut, dann gehen wir zu 1. Mose 2, wo wir also im Detail die Schöpfung des Menschen finden. Die Zubereitung des Paradieses. Der Mensch wird hier erschaffen, Vers 7, aus dem Erdboden. Er wird Adam genannt. Mensch heißt Adam. Und dann wird das auch gebraucht als Eigennamen. Adam kommt von dem Wort Adama, was hebräisch bedeutet Erdboden, rote Ackererde. Weil der Mensch aus der Erde geschaffen worden ist, heißt er Adam. Wir können also Adam übersetzen mit Erdling. Interessant ist, dass wir wirklich bestehen aus den Stoffen, die man in der Erde findet. Und wenn unser Körper verwest, geht er zur Erde zurück. Ja. Also nicht aus Blut. Die haben das ein bisschen frisieren wollen. Die Heiden. Aber aus Erde. Der Garten wird bezeichnet als in Eden. 2 Vers 8. Eden kann man übersetzen vom Hebräischen her mit Wonne, Lust. Es gibt ein verwandtes Wort im Hebräischen, Edna. Eden, Edna, merkt man die Verwandtschaft. Und das ist ein Wort, das bezeichnet den Geschlechtstrieb des Menschen. In 1. Mose 18, Vers 12 sagt die alte Sarah, die nicht glauben kann, dass sie noch gebären sollte. Wie sollte ich noch Wohllust haben? Also Geschlechtstrieb empfinden. Und das ist das Wort Edna. Aber das zeigt uns ein Aspekt, eben dass auch die menschliche Geschlechtlichkeit im geschützten Rahmen der Ehe ist ein Geschenk aus dem Paradies an den Menschen. Der Ausdruck Garten in Eden wurde in der Septuaginta, dieser ältesten griechischen Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, übersetzt mit Paradies in Eden. Und dieses Wort Paradies wird im Neuen Testament dann wieder aufgenommen, um den himmlischen Ort der Freude und der Gemeinschaft mit Gott zu bezeichnen. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. In Kapitel 2, Vers 10 wird beschrieben, es gab da einen Strom, der von Eden ausgeht, den Garten bewässert und sich dann in vier Flüsse teilt. Den Pison, den Gihon, den Hiddekel und oder Tigris und den Frat, Euphrat. Ja, sehen wir eine Landkarte und versuchen mal, das zu finden. Wir finden es nicht. Was kann man daraus machen? Ja, ganz einfach sagen, liberale Theologen, muss man gar nichts machen. Das ist eben ein mythischer Bericht. Der hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ja. Aber komisch ist, dass die geografischen Beschreibungen nach der Sintflut in der Bibel, die sind so exakt, so genau, so präzise nachzuvollziehen. Denken wir zum Beispiel an das Buch Josua. Das ist umwerfend, wie im Detail die ganze Topologie von Kanaan beschrieben wird. Ausführlich, bis ins Detail. Ja, eben, das war vorsintflutlich. Und weil durch die Flut die ganze Oberfläche der Erde verändert worden ist, brauchen wir das gar nicht zu suchen heute. Das ist eine Beschreibung der Geografie vor der Flut. Wir sehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat mit dem Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und das zeigt uns, dass Arbeit ein paradiesischer Segen ist. Viele Leute sind anderer Ansicht. Und wenn sie arbeitslos werden, dann sind sie gleicher Ansicht. Aber wir müssen unterscheiden, nach dem Sündenfall kommt dieser Auftrag zu bebauen und zu bewahren, in Kapitel 3, Vers 23 und 24, wieder. Aber da geht es um den verfluchten Erdboden. Es wird schwieriger. Aber Arbeit ist etwas, das kommt aus dem paradiesischen Segen, hat aber etwas zu tun mit dem Fluch, der gekommen ist über diese Schöpfung seit dem Fall, dem Sündenfall des Menschen. Und das ist, das gibt eben dieses, diese Spannung, dass Arbeit manchmal so mit Verdruss verbunden ist Und andererseits könnten wir doch nicht leben ohne Arbeit. Und Arbeit macht Sinn, macht glücklich, gibt uns Erfüllung. In Kapitel 2, Vers 16 sagt Gott, von allen Bäumen darfst du essen, aber von einem einzigen nicht. Und Gott schließt hier einen Bund. Das wird wirklich Bund genannt in Hosea 6, Vers 7. Und nachher schafft Gott die Ehefrau nach Gottes Plan. Und zwar sagt Gott in Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das haben schon viele Männer gemerkt. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Die Frau nach Gottes Plan wird hier bezeichnet als Hilfe, Ergänzung. Der Mann ist nur halb ohne diese Ergänzung. Aber zweitens, sie wird bezeichnet als seinesgleichen oder ihm entsprechend. Das heißt, die Frau ist nicht einfach, die Ehefrau nach Gottes Gedanken ist nicht eine Frau, die einfach alles uninteressant findet, was der Mann interessant findet. Und damit der Mann alles uninteressant, was die Frau interessant findet. Sondern es muss eine klare Entsprechung da sein. Aber nicht so in jedem Punkt. Sonst wäre ja die Frau gar keine Hilfe. Wenn meine Frau dauernd würde sagen, ja, natürlich, genau so meine ich es auch. Ja, warum hätte ich sie dann heiraten sollen? Gut, also Hilfe bedeutet auch Ergänzung, aber Übereinstimmung ist auch ein zweiter wichtiger Aspekt, die Entsprechung. Und interessant ist ja, die Frau wurde gebildet aus der Rippe des Mannes. Ja, wir haben ja in jeder Zelle haben wir das genetische Material drin. In jeder Zelle steht, wie man eine Erbsenzelle steht, wie man eine Erbse bauen muss, und in einer Krokodilzelle steht, wie man einen Krokodil bauen muss, und in einer Menschenzelle steht, wie man einen Menschen bauen soll. Gott nimmt das genetische Material von Adam, die Rippe, in eine Operation, die erste Operation, Adam fällt in einen Tiefschlaf, die Stelle wird wieder verschlossen, und Gott schafft die Frau daraus. Nun, wir kennen Cloning, ja? Aber interessant ist ja noch Folgendes. Sie erlauben mir ein bisschen Fantasie, das steht ja nicht in der Bibel. Aber es ist doch interessant, der Mensch ist, seine Gene sind XY. Also, weil ich die Chromosome habe XY, bin ich ein Mann. Und meine Frau hat XX. Also, wenn man meine Frau klonen würde, ja, geht's nicht. Wie bringt man das Y hin? Aber XY, das geht. Das Y weg, X verdoppeln, dann haben wir die Frau. Und ihm entsprechend. Gut. Also wir haben das Thema Klonen natürlich nicht abgeschlossen. Aber das zeigt etwas von dem, von ihm entsprechend. Nun, die Rabbiner haben früher nachgedacht, warum hat Gott nicht Eva geschaffen aus einem Stück Fußknochen? Ja, weil sie nicht seine Sklavin sein sollte. Komm mal her. Nicht so. Warum hat er sie nicht geschaffen aus einem Stück Schädelknochen? Ja, weil sie nicht über ihn herrschen und verfügen soll. Ja. Er hat sie geschaffen aus diesem Knochen, der am nächsten bei meinem Herzen ist. Das ist Ehe nach Gottes Bauplan. Die Frau ganz am Herzen des Mannes. Schön. Ja, die Arena haben dann noch ein bisschen weiter fantasiert. Sie haben dann auch gesagt, Adam hat etwas gefehlt und nicht Eva, darum soll der Mann die Frau suchen. Aber vielleicht ist das noch eine gute Erklärung, ja? Und wer wem nachgehen soll. Und dann haben sie aber auch noch erklärt, die Knochen sind hart und das erklärt, warum Frauen so knochenhart sein können. Aber ich glaube, das vergessen wir lieber wieder. Aber das mit dem Herzen, das bleibt. Das bleibt. Nun, wir finden dann in Vers 19, wie Gott die Tiere schafft und sie mal zu Adam bringt. Und da kamen dann die liberalen Theologen haben gesagt, seht ihr, das ist ein anderer Schöpfungsbericht. Kapitel 2 ist nicht eine Ergänzung zu 1, sondern hier haben wir ja eine andere Reihenfolge. Zuerst wird Adam geschaffen und dann die Tiere. Aber in Kapitel 1 zuerst die Tiere und dann Adam. Nun, vielleicht sollte man im Theologiestudium doch besser das Hebräischstudium wieder verlängern. Das hat man schon genügend massiv gekürzt. Also das sollte man ein bisschen wieder verlängern. Das bringt nämlich was. Es ist so, dass die Narrativform, die Erzählform, kann in bestimmten Fällen mit Vorzeitlichkeit übersetzt werden. Und nun übersetzen wir Vers 19 ganz einfach. Jahwe Elohim hatte ja aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet und so brachte er sie zu den Menschen. Die Erschaffung der Tiere fand tatsächlich vor der Erschaffung des Menschen statt, aber hier besteht sprachlich nicht ein Widerspruch zu Kapitel 2. Wir merken aus Kapitel 2, dass Adam von Anfang an sprachfähig war. Vom ersten Tag an konnte er sprechen. Vom ersten Tag an hatte er Sprachverständnis, wenn Gott zu ihm gesprochen hat. Von allen Bäumen darfst du essen, aber. Und er war auch von Anfang an fähig, neue Wörter zu erfinden. Er musste ja den Tieren Namen geben. Und er war auch fähig sogar zur Poesie. Die erste Poesie des Menschen. In Kapitel 2, ich lese das gerade vor, ist so schön. Und das war, nachdem er von der Operation aufgewacht war und seine Eva gesehen hatte. Und da sagte er plötzlich ganz poetisch. Ja, das ist so. Da wird man romantisch und poetisch. Zot hapa'am, etzem me'atzamai, uvasar mipesarai, lezot yikare isha, kime'ish, lukecha zot. Das ist mit Rhythmus drin, entspricht dem Muster der hebräischen Poesie. Also zu Deutsch, diese ist einmal Gebein oder Knochen von meinen Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Manne ist diese genommen. Er macht ein schönes Wortspiel. Mann heißt auf Hebräisch Ish und Männin, das gibt es ja auf Deutsch nicht, das ist kein Dudendeutsch, aber auf Hebräisch steht da Isha. Das ist auch heute noch das normale Wort. Wenn ich in Israel von meiner Frau spreche, dann sage ich Isha Sheli oder Ishti besser. Direkt Isha, Männin, meine Männin, Ishti. Das sagen wir heute ganz normal. Ich und Isha. Und wir haben dann in Vers 23 Grundsatzaussagen zur Ehe. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also Ehe, ein Mann und eine Frau. Ja? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und nicht seinen Frauen, seiner Frau, Einzahl, anhangen. Und dann kommt erst, und sie werden ein Fleisch sein. Ebenso wie Adam und Eva biologisch eine so gewaltige Einheit waren, das gibt das Modell für die Sexualität, dass Mann und Frau in der Ehe auch biologisch, seelisch, geistig verschmelzen. Wichtig ist aber, das Wort anhangen, davak, hebräisch, bedeutet ankleben. Und das zeigt eben auch diese tiefe Beziehung der Liebe. Und dann kommt die feste, bleibende Verbindung daraus. Aber zuerst werden die Eltern verlassen, anhangen und eine feste Verbindung. Das ist das Modell für die Ehe. Es ist wichtig, dass wir das sehen, wenn wir weitergehen. Unser Zeitplan, wie geht der? Was? Wir haben ein bisschen geändert. Ja, noch 10 Minuten. Wir haben es ein bisschen optimiert. 1. Mose 3, der Sündenfall. Wir finden hier ein Tier, das benutzt wird als Medium von Satan. Also Satan ist bereits gefallen. Die Schlange ist hier ein Medium, das erste Medium der Weltgeschichte. Und die Technik der Verführung ist hochinteressant, weil das auch heute noch die Technik ist, wie der Feind Gottes Menschen verführt. Erstens, er weckt Zweifel an Gottes Wort. Er sagt zu Eva in Frageform, hat Gott wirklich gesagt? Damit streut er den Zweifel. Ja, kann ich mir mal gut überlegen. Ja? Hat das eigentlich gesagt? Ja? Also er kommt nicht mit einer Aussage, stimmt alles nicht. Hat Gott wirklich gesagt? Zweitens, er kehrt die Relationen um. Satan sagt, die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen? Das ist die richtige Übersetzung. Alle Übersetzungen, die sagen, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens, das ist kein Deutsch. Ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens. Das ist die hebräische Ausdrucksweise, um zu sagen, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen. Oder? Nicht von jedem heißt von keinem. Klar. Die Relation wird umgekehrt. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen essen, von einem nicht. Und die Frage ist, ihr dürft von keinem essen. Ja. Ja. Das weckt so irgendwie die Überlegung, ja, will Gott uns, meint es Gott irgendwie nicht so gut mit uns? Und das nächste, dritte Punkt ist, Gott zum Lügner machen und ihm Missgunst unterschieben. Dann kommt plötzlich eine klare Aussage, die Schlange sagt, mitnichten werden wir sterben, sondern Gott weiß das und so weiter. Also Gott wird als Lügner hingestellt, als jemand, der eigentlich genau weiß, dass so und so, aber er mag das euch nicht gönnen. Viertens, das Verhängnis des Todes wird geleugnet. Mitnichten werdet ihr sterben. Heute wieder sehr aktuell, der ganzen Reinkarnationslehre. Der Tod ist eigentlich gar kein Verhängnis. Das ist nur ein Tor in ein nächstes Leben. Ja, Buddha hat zum Beispiel gelehrt, all diesen Wiedergeburten, die braucht es, um immer höher zu kommen. Wenn man Mönch wird bei ihm, hat man die größte Chance, im nächsten Leben da rauszukommen. Es wollten dann auch Nonnen dazukommen und er hat gesagt, das ist gut, die sollen schon kommen. Aber eine Nonne muss halt im nächsten Leben zuerst ein Mann, als Mann geboren werden. Erst dann kann sie die Erlösung erreichen. Aber das Verhängnis des Todes wird letztlich geleugnet. Mitnichten werdet ihr sterben. Fünftens, es wird höhere Erkenntnis versprochen. Dass welches Tages ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Hohe Erkenntnis. Und das schmeichelt den Menschen. Denn das ist auch gerade in der Esoterik heute so aktuell. Menschen wollen höhere Erkenntnisse, höhere Geheimnisse, in die hineingeführt werden. Sechstens, es wird Gottgleichheit oder Göttlichkeit versprochen und ihr sein werdet wie Gott. Buddha hat sogar sich und seine Mönche angeschaut als die obersten Wesen, die es gibt. Buddha und seine Mönche, dann kommen die Götter und dann kommen die Menschen sonst. Er hat sogar gesagt, dass er eigentlich durch seine Erleuchtung mehr wisse als der höchste Gott Brahman. Ja, in den buddhistischen Schriften gibt es diese Stelle, da kommt einer, will das letzte Geheimnis wissen, eben, hohe Erkenntnis, geht zu allen Göttern und die sagen, ich weiß das nicht, das Geheimnis der Erlösung. Und da kommt er zu Brahman, dem obersten Gott, und er sagt ihm dann ganz leise, du sollst mich doch nicht losstellen, sonst merken die Götter, dass ich nicht alles weiß. Ich weiß das auch nicht. Aber Buddha hat es dann gewusst, den Weg der Erlösung. Also wirklich, dieses Denken, der Mensch wird wie Gott oder sogar noch höher als das Göttliche, Und das ist heute wieder hochaktuell. Durch esoterische Übungen das Göttliche in sich zu entdecken. Und ihr werdet sein wie Gott. Und dann sehen wir die Reaktion von Eva. In Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 16, über das Drei-Punkte-Programm dieser Welt. Die Lust des Fleisches, der Hochmut des Lebens und die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Da haben wir genau die Entsprechung. Die Lust des Fleisches. Eva sah, dass der Baum gut zur Speise wäre. Eine Lust der Augen. Und dass eine Lust für die Augen wäre. Und der Hochmut des Lebens, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und so kam der Fall. Aber interessant ist Evas Handlungsweise. Sie macht einige Fehler. Erstens, sie lässt sich mit der Schlange auf ein Gespräch ein. Sie hätte das Gespräch verweigern können. Es gibt Fälle, wo Gesprächsverweigerung, ja, eben in einem solchen Fall, dass das einzig Gute ist. Weiter, sie verengt Gottes Gebot. Kapitel 3, Vers 3 sagt sie, Gott hat gesagt, wir dürfen diese Frucht nicht essen und sie nicht anrühren. Das steht gar nicht in Kapitel 2. Im Judentum hat man das auch so praktiziert. Man sagte, man muss die Gebote in der Bibel, in der Tora, enger auslegen, als sie stehen. Man muss einen Zaun herum machen, einen Sicherheitsbereich, damit man das eigentliche Gebot nicht übertritt. Und dadurch sind diese vielen, unendlich vielen Zusatzgebote entstanden. Und nützt das etwas gegen Fall? Es nützt nichts. Es nützt nichts, indem wir die Gebote enger machen, als wie sie dastehen. Wir müssen sie einfach so nehmen, wie sie sind. Nicht mehr und nicht weniger. Bei Eva hat es auch nichts genützt. Sie macht das Gebot enger und sie entscheidet selbst. Sie spricht gar nicht mit ihrem Mann darüber. Und stiftet viertens sogar dann ihren Mann zum Ungehorsam an. Und dann kommt Gott in den Garten. Kapitel 3, Vers 9. Und das ist so schön. Das erste Wort, das Gott spricht nach dem Fall des Menschen und seiner Entfremdung von Gott. Gott ruft ein Wort. Ayecha! Das heißt, wo bist du? Das ist Gottes Ruf nach dem Fall. Wo bist du? Er weiß es ganz genau. Aber wissen wir, wo wir sind? Wo wir stehen? Ja, und Kapitel 3, Vers 15, da kündigt Gott den Erlöser an. Er sagt zur Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, und zwischen deinem Samen oder Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Gott kündigt an, von Eva wird einmal ein Nachkomme erscheinen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten, aber dabei wird die Schlange ihm in die Ferse stechen, also tödlich verwunden. Es wird einmal das Böse, die Macht des Bösen überwunden werden durch einen Menschen, der aber selber dabei eine Todeswunde erleidet. Das ist die erste Ankündigung auf den leidenden Messias. Eine kleine Anekdote, ein Freund von mir, ein Holländer, war als Journalist in Israel und dann kam er an der Klagemauer mit einem Rabbi ins Gespräch. und wollte mit ihm über den leidenden Messias sprechen. Der Rabbi sagt, ja, aber zeigen Sie mir das aus der Tora. Also er wollte nicht aus Jesaja 53 und so, wollte nichts akzeptieren. Nur aus den 5 Büchern Mose. Das wäre ein bisschen schwieriger. Dann sagte mein Freund, ja, 1. Mose 3, Vers 15. Gott kündigt der Schlange an, es wird der Same kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ja, ja, am Ende der Zeit wird das Gute über das Böse siegen, über die Macht des Bösen. Ja, und dann steht doch dort, und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und das ist doch nicht so eine ganz angenehme Erfahrung, oder? Der Rabbi sagt, ein guter Sohn Jakobs, oh, es ist Zeit, ich muss gehen. Nun, im 1. Jahrhundert nach Christus, ein archäologischer Fund vor einigen Jahren hat das gezeigt, hat man gekreuzigt, indem man den Nagel, nicht so wie in den mittelalterlichen Bildern, vorne durch die Füße, sondern seitlich unter dem Fersenknochen, unter dem Gelenkknochen, durch den Fersenknochen hindurch schlug. Ich habe einen Schwager in den USA, der ist Fußspezialist, der hat gesagt, das ist gewaltig. Der Fersenknochen ist nämlich ein ganz stabiler Knochen, hat aber große Zwischenräume. Die Zwischenräume sind so gebaut, dass der Knochen extrem stabil ist, aber es ist in dem Sinn durch die großen Zwischenräume sehr einfach, einen Nagel durchzukriegen. Man hat also einen Knochen gefunden, einen Fersenknochen von einem Gekreuzigten mit einem 10 cm langen Nagel drin. Den hat man nicht mehr rausziehen können nachher. Und so quer durch den Fersen. Und der Knochen zersplittert dann nicht. Und in den Psalmen wird gesagt von dem Messias, dass kein Knochen an ihm zerbrochen wird. Interessant. Also, dieser Schlangenbiss in die Ferse, dieser Biss des Todes in die Ferse hat sich so realisiert, Nagel durch den Fersenknochen des Herrn Jesus Christus. Es gibt hier ein Wortspiel, auf Hebräisch ist nämlich, klingt das Wort für den Kopf zermalmen, genau gleich wie in die Ferse stechen. Beide sind zwei verschiedene Wörter, aber beide heißen Schuf. Das ist auch hier wieder ein wunderbares Wortspiel. Ja, es ist Zeit für Pause. Ich stelle fest, dass diese 11 Kapitel in einem Nachmittag ein bisschen viel Stoff ist. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen schnell gewesen bin. Zu schnell, so dass man dann die einzelnen Dinge nicht mehr so richtig vertiefen konnte. Also das, ich glaube, die Informationsfülle war dichter, als man in Hochschulvorlesungen das normalerweise macht. Also, ja. Man sollte nicht so viel reinbringen. Also, ich möchte so vorschlagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, sparen aber die zweite Hälfte auf für den nächsten Bibelstudientag. Ist das recht so? Und dadurch bekommen wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für Fragen im Anhang. Und so können wir gewisse Dinge vielleicht noch klären, die heute noch im luftleeren Raum hangen. Gut, wir gehen weiter zu Adams Glaube. Nach dieser Ankündigung des Erlösers, des leidenden Messias, da sehen wir in der Folge in Vers 20, dass Adam, das steht im Grundtext, der Mensch, seiner Frau den Namen Eva gibt. Erst jetzt heißt sie Eva. Vor dem Fall noch nicht. Sie hieß Isha. Menin. Jetzt bekommt sie den Namen Chava, hebräisch. Das ist Eva. Leben. Interessant ist, dass Adam ihr nicht den Namen gibt Mavet. Tod. Ja. Denn er wusste ja, der Tod ist die Folge des Ungehorsams. Und trotzdem gibt er ihr den Namen Chava. 3, Vers 20. Denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Er hat also geglaubt, dass wenn Gott sagt, Eva wird Nachkommenschaft noch bekommen, dann werden wir also nicht jetzt sogleich sterben. Es geht weiter mit Leben. Es kommt ein Erlöser, der der Schlange den Kopf zertreten wird und dabei sterben wird. Also das drückt Glauben aus bei Adam in diese Verheißung des Kommens des Erlösers. Wie reagiert Gott? In Kapitel 3, Vers 21 macht der Herr Gott Adam und Eva, seiner Frau, Kleider aus Fell. Es ist ja so, Adam und Eva waren unbekleidet vor dem Fall. Als Gott dann kam nach dem Fall, schämten sie sich. Und es gibt tatsächlich Leute, die glauben, Adam und Eva hätten sich voreinander geschämt. Das ist doch Unsinn, das steht nicht in der Bibel. Mann und Frau schämen sich nicht. Das wäre nicht normal. In der Ehe ist auch nach dem Fall die Entblößung Gott gewollt, aber nur da. Es gibt keinen Bereich. Ich weiß noch, als jünger, relativ junger Mann, habe ich mit einem gläubigen Maler gesprochen. Und der hat mir das so beigebracht. Er wusste, was es heißt, die Darstellung des menschlichen Körpers unbekleidet. Das wird in der Kunst als das Normale, aber er erklärte mir, das ist nicht Gott gewollt. Gott will die Entblößung nur in der Ehe. Aber da will er sie. Adam und Eva haben sich nicht voreinander geschämt. Das wäre gar nicht natürlich. Aber als Gott gekommen war, haben sie sich geschämt. Sie hatten das Empfinden, wir können nicht mehr vor Gott treten, wie wir sind. Und Gott deckt sie zu mit Kleidern, sodass sie das Empfinden bekommen können, wir dürfen vor Gott treten. Aber dabei mussten Tiere sterben. Man kriegt kein Fell ohne Blut. Aber der Tod der Tiere war damals noch nicht normal. Darum stand ja auf dem Speisezettel am Schöpfungstag gegeben, 1. Mose 1, 29, stand nur Vegetarisches auf dem Menü. Nur Pflanzen, keine Tiere. Und jetzt werden Tiere getötet, Blut fließt und sie werden bekleidet. So lernen sie das Prinzip, trotzdem, dass wir Gott zum Lügner gemacht haben, sein Wort gebrochen haben, gibt es eine Möglichkeit, vor Gott zu treten, aber nur auf der Grundlage, dass ein Unschuldiger für uns in den Tod geht, und wir so vor Gott bedeckt werden. Und da haben wir wieder den Hinweis auf den Erlöser, der kommt als Stellvertreter, stirbt und sein Blut gibt. Und dadurch, auf dieser Grundlage, kann eben Adam seine Frau Chava, Eva, Leben nennen. Das führt uns zu 1. Mose 4. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Ein schönes Wortspiel. Und Sie merken ja, das 1. Mose Buch ist voller Wortspiele. Es lohnt sich, Hebräisch zu lernen. Kain heißt nämlich erworbenes Gewinn. Und sie sagt, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Sie dachte bei ihrem erstgeborenen Baby, das so lieblich schrie, vielleicht ist er's. Der Same, der Nachkomme, der kommt und der Schlange den Kopf zertritt. Und dann ist das Baby ein bisschen größer geworden. Hat sie gemerkt, dass nicht so weit her ist. Und der Kain ist sogar ein Mörder geworden. Der erste Mörder der Weltgeschichte. Sie erwartete den, der Leben bringt. Und ihr erstes Kind ist ein Mörder. Und man merkt diese Frustration Sie bekam nämlich später noch ein Kind, Abel, hebräisch Hevel, heißt Hauch Nichtigkeit. Das Buch Prediger, Eitelkeit der Eitelkeiten, Hevel, Havalim. Das ist dieser Ausdruck Eitelkeit, Flüchtigkeit, Hauch, nichts. Wie kann man einem so lieblichen Baby den Namen Hevel geben? Oh. Da muss schon eine rechte Frustration dahinter sein. Und denkt, jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein wie beim ersten. Ja, gut oder nicht gut. Also irgendwie merkt man, man ist gedämpft in den schnellen Erwartungen auf den Erlöser. Kain wird ein Mörder, er schlägt seinen Bruder und er geht dann weg, baut als erster eine Stadt. Kapitel 4, Vers 17. Der erste Städtebauer, Kain. Übrigens, da können wir auch noch gleich die Stammtischfrage beantworten. Woher nahm Kain seine Frau? Ja, dort wird das diskutiert. Es steht in Kapitel 5, Vers 4, so zusammenfassend, und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Adam war 800 Jahre zeugungsfähig. Er hat also noch ein bisschen mehr als nur gerade die zwei gehabt als Kinder. Und zwar Söhne und Töchter. Also offensichtlich ist die Vermehrung der Menschheit am Anfang durch Geschwisterehe gegangen. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder am Stammtisch. Aber das geht ja nicht. Das wäre ja Inzucht. Ja. Aber seit wann ist Inzucht in der Bibel verboten? Ausdrücklich verboten. Seit dem Auszug aus Ägypten. Also viel, viel später erst, als das Erbgut des Menschen durch die Degeneration schon so weit fortgeschritten war, dass auch Geschwisterehe eben Schädigungen bei den Nachkommen hervorrufen konnte. Aber wie züchtet man Mäuse, wenn Mäuse genetisch im Erbgut rein sind, dann gibt es gute Nachkommen, kein Problem. Also, gut, das hat jetzt nicht mit Mäuse zu tun, aber die helfen uns wenigstens weiter, dass das am Anfang offensichtlich so war. Und so konnte also Kain eine Frau finden. Es wird auch nicht gesagt, wie alt Kain war damals. Also wie schnell die Menschheitsentwicklung gegangen ist, das können wir gar nicht genau sagen. Aber in dem Sinne ist es nicht ein Widerspruch, dass plötzlich irgendwo taucht da eine Frau von woanders her auf. Ja, jetzt ist noch Folgendes interessant. Der erste Städtebauer ist ein Mörder. Und in der heutigen modernen Zivilisation merken wir, wo die Mordrate sich konzentriert. Es ist eine Folge, es besteht ein Zusammenhang mit der Urbanisierung, mit der Städtebildung und dem Zunehmen der Gewalt und des Totschlages. Interessant, nicht wahr? Aber interessant ist auch Folgendes. Ganz am Ende der Bibel finden wir auch eine Stadt. Das neue Jerusalem. Und in ihr ist Jesus Christus, das Lamm, der Erlöser, der Herr, der Mittelpunkt. Also krasser geht es nicht. Am Anfang diese Perversion, Stadt von einem Mörder, und am anderen Ende die Stadt dessen, der Leben brachte. Nun, in den Versen 17 bis 24 sehen wir eine Beschreibung der Nachkommenschaft von Kain und wie diese Nachkommenschaft versucht, ihre Lehre ohne Gott mit kulturellen, zivilisatorischen Erfolgen auszufüllen. Ich lese Kapitel 4, Vers 20. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Also, die machen große kulturelle, zivilisatorische Fortschritte in Wirtschaft, in Musik, in Technologie, ja sogar in Poesie. Ein neues Gedicht in der Bibel. Lamech hat einen jungen Mann ermordet. Nachkomme von Kain. Und Lamech hat ein Gedicht gemacht. 4 Vers 23 verherrlicht er seinen Mord. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Ada und Zilla, höret meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Ja, einen Jüngling für meine Strieme. Wenn kein siebenfältig gerecht wird, so Lamech 77-fältig. Das ist hebräische Poesie, wo man etwas immer wieder in zwei Zeilen mit anderen Worten ausdrückt, dasselbe. Ja, kennen wir das, dass man in der Kunst die Gewalt verherrlichen kann? Das Böse kulturell versilbern, vergolden kann. Das hat schon ganz frühe Vorbilder. Wenn man auch die Namen übersetzt, hier merkt man, die Namen sind im Allgemeinen sehr verbunden mit Zivilisation und Kultur. Man merkt, die Nachkommen Kains, und von Kain heißt es ja in Vers 16, Kain ging weg von der Gegenwart des Herrn. War so ganz klar ein Weg weg von Gott. Und da finden wir auch moralischen Niedergang. Plötzlich heißt es bei Lamech in 4 Vers 19, Lamech nahm sich zwei Frauen. Ja, hat gefunden, ich will zwei, nicht eine. Und hat das Prinzip aus 1. Mose 2 gebrochen. Zum ersten Mal finden wir das hier. Aber wir finden auch eine andere Linie. Und zwar in Kapitel 4, Vers 25 heißt es, und Adam erkannte abermals seine Frau. Und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Hebräisch Seth. Das bedeutet Ersatz. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt haben wir gesehen, die Linie von Kain, die von Gott weggeht. Jetzt finden wir aber eine neue Linie. Abel ist gestorben. Aber jetzt kommt Seth. Und wir werden sehen, Seth führt die Linie hin auf den Erlöser, den Messias, weiter. Wir haben auch wieder ein Wortspiel. Seth bedeutet Ersatz. Und Eva erklärt den Namen, Gott hat mir einen anderen Samen als quasi als Ersatz für Abel gegeben. Und Seth bekommt wieder ein Kind und gibt ihm den Namen Enosch. Man ist schockiert. Ein kleines, liebliches Baby, das gar nichts Böses sagt und so Böses macht. Und Enosch heißt Mensch mit dem Nebenbegriff sterblich, böse, schwach, sündig. Wie kann man ein kleines Baby so bezeichnen? Außer man merkt, offensichtlich kriegen unsere Nachkommen das Böse jetzt von Anfang an mit. Offensichtlich vererben wir etwas weiter, dass die Neigung, sie haben nichts Böses getan, aber dass die Neigung, die Veranlagung hin zum Bösen in ihnen ist. Und da haben wir bereits im Ansatz die Lehre der Erbsünde, Römer 5, Vers 12 und folgende, aus dem Neuen Testament. Dass also das die böse Natur im Menschen biologisch weitergegeben wird. Aber schön ist, genau an dieser Stelle lesen wir dann, das Kind bekommt diesen schrecklichen Namen. Und dann heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Die Menschen merkten, irgendetwas stimmt mit uns nicht mehr. Und ob der Erlöser so bald kommt, das sei dahingestellt. Jedenfalls haben wir Menschen irgendwie ein Problem in uns. Und wer kann uns helfen als nur Gott? Aber wir haben zwei Linien, die Linie über Seth und die Linie von Kain. Die versucht, die Lehre mit Zivilisation auszufüllen. Ein sehr aktuelles Thema für die Gesellschaft heute. Unsere Gesellschaft versucht im Allgemeinen auch die Lehre, die kommt aus der Gottentfremdung unserer Kultur, mit allem möglichen kulturellen Luxus und technologischen Luxus und elektronischen Luxus auszufüllen. Damit habe ich nichts gegen Computer an sich gesagt, ja? Sonst hätten wir die schönen Blätter da auch nicht. Aber was ich sagen will, wenn das ein Ersatz wird und zur Übertünchung unserer Gottenfremdheit wird, ja, dann ist es kainitisch böse. Also man fängt an, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt möchte ich noch etwas erklären, wie diese Geschichte selber wieder eine prophetische Bedeutung hat. Wir haben Kain Erworbenes. Er ermordet den Hirten Abel. Den guten Hirten Abel. Nachher sagt Gott, weil du das getan hast, sollst du jetzt unstet und flüchtig werden auf der Erde. Und Kain flieht. Geht weg. Und dann entsteht seine Nachkommenschaft, eine große Entwicklung in Kunst und Zivilisation. Nun, das weist hin auf Israel. Von Israel heißt es im Psalm 74, Vers 2, dass Gott Israel aus Ägypten erworben hat. Kana. Kein Kana. Erworben. Aber Israel, der oberste Gerichtshof von Israel, hat den guten Hirten Jesus Christus, der später gekommen ist, wie Abel später gekommen ist, ermordet. Und dann in der Folge, ab dem Jahr 70, ist das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut worden, unstet und flüchtig geworden. Und sie haben große Errungenschaften gebracht in Kunst, Wissenschaft, Technologie. Ja, wollen wir mal ein paar gute Musiker aufzählen? Ja, das sind dauernd Juden, ja? Wollen wir ein paar gute Wissenschaftler aufzählen? Neben Einstein. Und es wimmelt von Juden. Es gibt kein Volk, das so viele Nobelpreisträger hat wie die Juden. Und in allen Bereichen haben sie gewaltige Errungenschaften gebracht. Aber unstet und flüchtig unter allen 5 Kontinenten. Nun, wir werden dann noch sehen, oder wir können das gleich jetzt noch, Seth nimmt aber den Platz ein, den eigentlich Kain hätte einnehmen sollen. Nämlich er wird zum Verheißungsträger. Und mit der Zerstreuung des jüdischen Volkes, wer hat das Zeugnis auf dieser Erde übernommen? Die Gemeinde, die Kirche Gottes. Israel in der Zerstreuung, die Gemeinde hat die Weltevangelisation übernommen, in den vergangenen 2000 Jahren, in allen 5 Kontinenten. Aber es kommt der Tag, wo die Gemeinde entrückt werden soll. Und wir kommen dann noch auf Henoch in Kapitel 5, der entrückt wurde. Aus der Linie von Seth. Ja, von Seth geht es weiter bis zu Henoch, dann kommt die Entrückung und nachher das weltweite Gericht. Und das haben wir nach der Entrückung der Gemeinde auch zu erwarten. Aber Noah und seine Söhne, die gehen dann durch das Gericht hindurch und werden gerettet auf die neue Erde. Ein Hinweis auf das kommende messianische Reich, wo alles so neu wird. Wir kommen noch zu 1. Mose 5. Und dann machen wir, haben wir dann Zeit für Fragen. Wir sparen also die Sintflut und bis zum Turmbau von Babel sparen wir noch etwas auf. In 1. Mose 5 finden wir nun die Linie der Verheißung, die 10 Generationen von Adam bis auf Noah. Wie ein Refrain heißt es dauernd, der hat so und so lange gelebt, Kinder gezeugt und dann ist er gestorben. Da kommt der Nächste, hat so und so lange gelebt, Kinder gezeugt, dann ist er gestorben. Dann kommt der, hat so und so lange gelebt und dann ist er gestorben. Dauernd heißt es, und er starb, und er starb, und er starb. Ich habe mal gehört von einem Menschen, der ist in eine Gemeinde gekommen, da hat jemand gepredigt über 1. Mose 5, hat dieses Kapitel vorgelesen, der war so ergriffen. Dauernd hieß es, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Das ist genau das Verhängnis des Todes, das hier so eindrücklich gezeigt wird, als Folge des Ungehorsams gegenüber Gottes Geboten. Der Tod nicht als etwas Natürliches, sondern als Verhängnis. Und dabei aber die Erwartung auf den, der einmal Leben bringen sollte. Den Verheißenen. Man kann diese Zahlen zusammenrechnen und dann bekommt man von Adam bis auf Noah 1656 Jahre. Also dieses Kapitel umfasst eine Zeitspanne von 1656 Jahren. Gewaltig. Und es wird uns hier die messianische Linie der Verheißung gezeigt, im Gegensatz zur Nachkommenschaft von Kain. Von denen wird nicht gesagt, die haben das erreicht und die haben diese Leistung gemacht. Einfach, sie sind da und Träger der Verheißung. Besonders interessant ist die 7. Generation, Henoch, Vers 18. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds waren 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Es ist interessant, Henoch, der 7. von Adam. Er wird im Neuen Testament zitiert, in Judas 14 und 15. Eine Prophetie von ihm über das zweite Kommen Christi in Herrlichkeit. Und Sie können sich mal vorstellen, ein Vorsintflutlicher, der die Wiederkunft Christi zum Gericht in der Endzeit prophezeit. Henoch bedeutet der Eingeweihte, der Belehrte. Und er wurde entrückt. Er bildet die Gemeinde vor. Denn Paulus sagt zur Gemeinde in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es. Und er erklärt eben den Moment der Entrückung, wo Jesus Christus wiederkommt und die Gemeinde zu sich nimmt. Und er sagt ein Geheimnis. Die Gemeinde ist also, wie Henoch, eingeweiht, belehrt. In das Geheimnis der Entrückung. Das ist ein Familiengeheimnis, ja? Nun heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Das hebräische Wort Hithalech ist nicht das normale Wort für wandeln. Normalerweise steht Halach. Also heute machen wir viel Hebräischunterricht. So viel haben wir noch nie gemacht. An einem Bibelstudientag. Hithalech. Diese Form bezeichnet man im Hebräischen als reziprok oder reflexiv Stamm. Das heißt, als reziprok Stamm wandeln zur Freude eines anderen. Und darum hat die Septuaginta-Übersetzung, die älteste Bibel-Übersetzung, die die Apostel gebraucht haben im Neuen Testament, die hat übersetzt in Hebräer 11, Henoch gefiel Gott wohl. Eben, weil er mit Gott wandelte zu seiner Freude. Interessant ist, Henoch hat nicht sein ganzes Leben mit Gott gewandelt, mit Gott gelebt, sondern erst seit der Zeugung von Methuselah an. Das heißt nämlich 300 Jahre. Mit 65 ist offensichtlich etwas geschehen. Der Bibeltext ist ganz spärlich, karg, sagt uns nicht, was geschehen ist. Haben die Probleme gehabt im Zusammenhang mit der Geburt, der Schwangerschaft? Oder was ist der Punkt? Jedenfalls merken wir, irgendwie mit in Verbindung mit dieser Entstehung von Methuselah ist in diesem Leben eine Änderung gekommen. Das können manche unter uns auch erzählen, dass irgendwelche Ereignisse in ihrem Leben eine Wende, einen Schnitt gemacht haben. Und das kann also mit 65 passieren. Aber hoffentlich früher. Nun, ich erkläre die Namen von Adam bis Noah, diese 10 Namen, die wir hier in Kapitel 5 finden. Adam, das wissen wir, das heißt Erdling oder Mensch. Dann der nächste Name ist Seth, Shet, Ersatz. Das kommt von der Wurzel Sheet, setzen, stellen. Also hinstellen an die Stelle von jemand anderem, dann ist es Ersatz. Enosh, haben wir schon gesehen, sündiger Mensch. Kenan, kann man herleiten von der Wurzel, dann bedeutet es Schmied. Also Schmied, Metallbearbeiter. Von einer anderen gleichklingenden Wurzel hergeleitet, bedeutet es Weinender. Dann kommt Mahalalel. Mahalalel. Gott ist lobenswürdig. Jered heißt Abstieg. Das kommt von Jarad, herabsteigen. Dann haben wir Henoch, Geweihter. Haben wir schon gehabt. Methuselah. Methu heißt Mann. Und Salah, Hebräisch Shelach, kann man übersetzen mit Wurfgeschoss. Dann ist es der Mann des Wurfgeschosses. Aber man kann es auch übersetzen mit Met, Shelach. Dann heißt es, ist er tot? So sendet er es. Dann kommt Lamech. Man kann das vom herleiten vom arabischen Jilmek. Dann würde es bedeuten, gewalttätiger Mensch oder starker junger Mann. Noah bedeutet Trost, Ruhe. Später, ich habe alle Stellen hier angegeben, oder die meisten, wird noch oft ein Wortspiel gemacht mit dem Namen. Jetzt denken wir kurz nach über diese Namen und wir finden das ganze Evangelium. Ja? Und zwar machen wir das jetzt so wie Daniel in Babylon. Wir kennen die Geschichte mit Belsazar. Eine große Party, großes Feiern, Gott lästern, denn der Gott der Juden wird gelästert und plötzlich erscheint die Handschrift an der Wand. Alle Intellektuellen von Babel können es nicht erklären, was das soll. Dann kommt Daniel und er erklärt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene heißt Mine, kommt von der Wurzel Manna zählen. Dann sagt er, Leute, gezählt, deine Tage sind gezählt. Tekel, das bedeutet Schekel an sich. Und er deutet dann das, was das die tiefere Bedeutung von der Wurzel ist, für auf Belsazar gedeutet. Ich kann das hier aufmachen, Daniel 5. Tekel kommt von einer Wurzel wiegen und er sagt, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. So ist mir auch mal gegangen, als ich mich beim Militär stellte. Aber ich war zu groß fürs Gewicht. Gut. Und Aber das hat natürlich eine andere Bedeutung. Wenn man von Gott gewogen wird, dann gibt's keinen Reservedienst. Ja? Das ist schrecklich. Und dann kommt Farsin, das heißt halbe Einheit, halbe Münzeinheit, und er sagt, das bedeutet, zerteilt, dein Königreich wird zerteilt werden und den Persern gegeben. Gut, so hat er die Worte gedeutet mit Wortwurzeln. Jetzt machen wir das mit den Namen hier. Seitenwechsel. Der Mensch, Adam, kam in die Stellung, seht, von Stellensätzen, eines sterblichen Sünders. Enosch bedeutet sterblicher Sünder. Er weinte. Kenan heißt ja weinender. Der lobenswerte Gott, Mahal El, stieg herab. Jered heißt ja Herabsteigung und Herabsteigen. Henoch, Geweihter, er lebte in geweihter Hingabe. Met Uschelach, sein Tod sendet Lamech, dem gewalttätigen Menschen, Noach, Trost und Ruhe. Ist doch gewaltig. Ich habe nichts dafür, es geht einfach so schön auf. Die ganze Botschaft des Evangeliums in diesem ersten Zeitalter vom Sündenfall bis zum nächsten Einschnitt mit der Sintflut. Und da machen wir dann auch den Einschnitt mit dem Bibelstudentag. Aber dann möchte ich noch erwähnen, Methuselah hat das höchste in der Bibel erwähnte Alter, 969. Aber keiner hat 1000 erreicht. Interessant, bei den Sumerern gibt es eine Königsliste von vorsintflutlichen Königen mit riesigen Zahlen. Aber noch viel, viel höher als hier. Dutzende von tausenden Jahren. Aber interessant ist, dass die irgendwie eine Erinnerung bewahrt haben, dass es vor der Flut so gewaltige Jahreszahlen gegeben hat. Aber interessant bei Methuselah ist noch Folgendes. Wenn man die Chronologie durchrechnet, stirbt Methuselah exakt im Todesjahr. Sein Todesjahr ist exakt das Jahr der Sintflut. Ist er tot, so sendet er es. Also offensichtlich in dem Namen von Henoch, dem Propheten, der von der zweiten Wiederkunft Christi gesprochen hat, ein Hinweis auf die Flut. Vielleicht noch etwas zu diesem Alter. Man denkt, das ist ja absolut unmöglich. Solche hohen Lebenszahlen gibt es gar nicht. Denn es ist auch heute fast nicht möglich, die 120-Jahr-Grenze zu durchbrechen. Nun, was sollen wir damit machen? Es ist aber so, dass das Problem des Alterns, das ist ein großes Geheimnis. Aber es ist eigenartig, wenn man die verschiedenen Tierarten anschaut. Jede Tierart hat so ein gewisses Alter, was erreicht werden kann, und dann geht es nicht mehr weiter. Bei Elefanten, bei Papageien, bei Hamstern oder was auch immer. Die einen sind ganz kurz, die anderen ganz lang, aber jede Tierart hat so eine bestimmte Lebenserwartung. Bei den Bäumen auch. In Amerika da diese großen Bäume, die können Jahrtausende alt werden, aber dann ist man doch fertig. Und da gibt's andere Bäume, die können nicht besonders hohe Alter erreichen. Irgendwie gibt es in den Arten drin eine biologische Uhr. Und tatsächlich hat man in den letzten Jahren da jetzt Fortschritte gemacht, und zwar durch die Krebsforschung. Ein Co-Referent, der auch bei dem Kreationistischen Kongress in Amersfoort vor einigen Jahren, da habe ich eine Vorlesung gehabt über die Entstehung der Sprachen, und ein anderer hat eine Vorlesung gehabt über die biologische Uhr. Und er hat erklärt, im genetischen Code, in der DNS, gibt es am Schluss so einen Anhängsel. Da kommen immer die gleichen Abfolgen von Molekülen. Und zwar unglaublich lang. Immer die gleiche Abfolge, also ganz langweilig. Man wusste nichts damit anzufangen. Aber man hat dann gemerkt, dass mit jedem Mal, wenn die Zellteilung geschieht im Körper, wird diese langweilige Kette ein bisschen kürzer. Da kommt wieder eine Zellteilung, wird wieder kürzer. Also bei der Kopie in unserem Körper wird nie das Ganze kopiert, sondern das langweilige Stück, das wird immer ein bisschen kürzer. Wenn wir aber unser Erbgut weitergeben an unsere Kinder, dort wird es immer vollständig rübergegeben. Die ganze Länge. Tja. Und jetzt hat man gemerkt, wenn die langweilige Kette am Ende ist, dann kommt ein Signal, bitte nicht mehr teilen. Und dann kommt der Tod. In der Krebsforschung war das ein Schlüssel. Und zwar ist dort das Problem, dass die Zellen so schnell sich teilen. Sie sagen dauernd, teilen, 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 und man bringt es nicht mehr unter Kontrolle. Und dann wird dieses Stück kürzer, 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 und dann kommt das Signal, bitte nicht mehr teilen. Und das ist ja das Verhängnis des Krebs. Also muss man irgendwie hier eingreifen können. Aber jetzt hat man gemerkt, also tatsächlich gibt es eine biologische Uhr. Der Mensch kann nicht unbeschränkt lang leben. Wenn diese Kette abgelaufen ist, ist die Uhr abgelaufen. Nun ist es also so, dass theoretisch kann der Mensch beliebig viel älter werden, als wir werden. Aber wegen diesem Mechanismus geht das nicht. Was wir bräuchten, wäre ein Supervitamin. Das steuert und sagt, bitte alles kopieren. Ein Supervitamin aus einer Superfrucht. Ja gut, aber das ist ein bisschen Spekulation. Also Sie stellen das nicht auf die gleiche Stufe, wie wenn wir den Bibeltext wirklich streng durchgehen. Das war so wie das Gleiche mit dem Klonen, ja? Aber es gibt doch schon so einen gewisse Anstoßpunkte. Effektiv spricht die Bibel über eine Frucht des Baumes des Lebens, der aber nach dem Sündenfall dem Menschen verwehrt wurde, damit er nicht davon nimmt und ewig lebt. Interessant. Und dann nach der Flut, da kommen wir eben nächstes Mal dazu, da nehmen die Alter der Patriarchen nach Noah bis auf Abraham, da nehmen sie kontinuierlich ab. Sie werden noch recht alt, bis auf Abraham, 175, das geht schon, kommt schon langsam in unseren Bereichen des Höchsten, was wir kennen, näher. Aber es geht dann weiter runter bis auf Mose. Und Mose sagt im Psalm 90, so lehre uns denn unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und er sagt, das Alter des Menschen ist 70 und wenn es hochkommt, 80. Ja, das ist, was wir in unserer Gesellschaft so heute erleben. Jetzt ist aber Folgendes interessant. Ich greife jetzt vor, das käme eigentlich jetzt später. Aber das gehört hierher. Diese Altersangaben, wie das zurückgeht von Noah bis auf Abraham, kann man mit einer Exponentialfunktion mathematisch beschreiben. Mit den gewohnten leichten Abweichungen. Das ist gewaltig. Aber das ist interessant, weil in der Biologie, da wo biologisches zeitabhängig ist, kann man noch mehr Prozesse mit Exponentialfunktionen beschreiben. Also irgendwie gibt es da einen Prozess, der uns noch unbekannt ist, der schuld ist bei diesem Rückgang. Und es geht in einer Exponentialfunktion, ist es zurückgegangen. Aber das Interessante ist, Exponentialfunktionen kannte man im Altertum gar nicht. Das ist erst in der modernen Mathematik, ist das gewissermaßen aufgekommen. Wie konnte Mose diese Zahlen schreiben, die wir heute als Exponentialfunktion auffassen können? Das ist natürlich ein starkes Argument, dass es sich hier effektiv um einen biologischen Prozess handelt und dass Mose keine Fantasiezahlen geschrieben hat, sondern wirkliche Zahlen, die es so gegeben hat. Aber das Alter ging zurück und das Warten auf den Messias, das war die Hoffnung in diesem Drama, in diesem Verhängnis des Todes. Gut, ich möchte hier schließen und jetzt können wir Fragen stellen. Ja. Ich wiederhole die Frage, Henoch wurde entrückt. War das nur eine Entrückung im Geist oder körperlich im Fleisch? Nun, es war offensichtlich eine körperliche Entrückung, denn es wird gesagt, dass Henoch nicht mehr gefunden worden ist, in Hebräer 11. Also der ist plötzlich verschwunden, so wie später auch Elia. Und damit sollte gezeigt werden, dass das Verhängnis des Todes in Gottes Macht gelöst werden kann. Das war also gewissermaßen wie ein Pfand, dass einmal der kommen wird, der wirklich die Macht hat, das Verhängnis des Todes zu lösen und uns ewiges Leben zu geben. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Also, das hat die Völker immer wieder beschäftigt, die Suche nach dem Baum des Lebens, auch die Babylonier, die Suche nach der Unsterblichkeit, und das interessiert unsere Gesellschaft auch, die Suche nach der Unsterblichkeit, aber das Evangelium gibt uns die Antwort, wie wir ewiges Leben bekommen durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Eine weitere Frage? Ja.
Die Urväter so alt geworden sind, unterstützt wahrscheinlich auch noch die Theorie von der Überlieferung, denn der Adam hat ja gleich gesagt, wird Noah an. Also Adam mit der ursprünglichsten persönlichen Erfahrung, auch der Schöpfungsbericht und so, hat er seine Weitergebung gleich der Noah an. Und von dem ist natürlich nicht in die neue Zeit gegangen, oder nicht?
Ja, also diese hohen Alter der Patriarchen, das hat die Überlieferung von Sintflutgeschichten, von der Schöpfungsgeschichte, hat das eben gesichert, hinüber bis zu Noah und von da weiter. Natürlich, das ist genau so. Ja?
Kein war wirklich auf die erste Stadt, die große Wasserstadt, oder war Wasser, das hat man immer als Stadt betrachtet, die größte Stadt war 10.000
sein. Gut, die Definition, was hat kein für eine Stadt gebaut, wie groß war die, wie viel Einwohner gab es, darüber wird im biblischen Text gar nichts gesagt, was man damals als Stadt betrachtet hat. Wobei natürlich davon auszugehen ist, in der vorsintflutlichen Welt hat sich die Population sehr gewaltig vermehrt. Es gibt ja so mathematische Formeln, wie man theoretisch berechnen kann, wie sich die Generationen vermehren. Also da kann man berechnen, dass zur Zeit von Noah ohne Probleme schon bei den schlechtesten Voraussetzungen eine Milliarde Menschen gelebt hat. Ja, man kann das gut so berechnen. Also da ist eine sehr schnelle Vermehrung gekommen. Es kommt dazu, dass die Leute dann nicht so früh gestorben sind wie wir heute. Also das Alter blieb, ja. Und die Zeugungsfähigkeit war auch extrem lang. Also da kann man also mit mehreren Millionen sogar rechnen bei der Zeit der Flut. Übrigens ist es auch interessant, diese 5-6 Milliarden heute auf der Erde. Wie viele Jahre braucht es mit dem Wachstum, mit der Wachstumsrate, wenn man von einer gewissen Wachstumsrate ausgeht. Mit der heutigen Wachstumsrate braucht es etwas mehr als 1000 Jahre. Bis diese 5-6 Milliarden Jahre 5-6 Milliarden Menschen da sind. Aber man muss also mit schlechteren Entwicklungsraten ausgehen und da kommt man mit einer mittleren Berechnung auf gut 4000 Jahren. Das heißt also, die Zeit von der Sintflut bis heute ist eine ideale Zeitspanne, das sind mehr als 4000 Jahren, um die Population heute zu erklären. Geht man aber aus, dass es eine Evolution gegeben hat über Hunderttausende und Millionen von Jahren, dann müssten heute unter diesen Annahmen Trillionen von Menschen auf der Erde leben. Also auch von daher hat man große Probleme. Also man muss dauernd damit rechnen, dass die Menschheit wieder praktisch ausgerottet worden wäre und dann wieder neu ausgerottet. Aber so recht natürlich erklärt sich die Population von Noah und seinen Söhnen bis heute wunderbar. Ja, eine weitere Frage? Ja, vielleicht da hinten mal. Ja. Also wie kam man auf diese Namen der Patriarchen? Hat Gott das gegeben oder die Menschen? Nun, in gewissen Fällen sehen wir das sehr deutlich. Eva hat Seth genannt, Ersatz, ganz bewusst diesen Namen gegeben, Ersatz für Abel. Also wir sehen, dass diese Eltern ihren Kindern die Namen gegeben haben, aber offensichtlich war Gottes Hand im Spiel bei der Führung. Und zum Beispiel der Vater von Noah hat auch ganz bewusst seinem Kind den Namen Noah gegeben und gesagt, dieser wird uns trösten über all unsere Mühsal hinweg. Und hat ihm dann den Namen Trost, Ruhe gegeben. Also, da haben die Eltern etwas gedacht. Heute in unserer Gesellschaft geht es mehr um den Klang. Aber und dass es ein bisschen ausgefallen klingt, aber man kann es auch kombinieren. Ausgefallen und noch eine schöne Bedeutung. Ja. Weiter? Ja?
Um erste Speisesetzung hätte kein Tier gehabt. Haben das nicht gesagt, dass so noch nie der Welt
ist? Der Speisezettel vegetarisch am Anfang, das hängt zusammen mit dem, dass der Tod noch nicht da war. Aber wir kommen noch darauf bei der Fortsetzung. In 1. Mose 9. Da kommen wir dann zum Fleischgenuss. Ja? Und ob das gut ist, Steak zu essen oder nicht. Ja? Ja?
Im Kapitel 1. Mose 3. Matthäus 4 ist ja auch die dreifache Versuchung von Jesus. Das ist eine Parallele.
Ja.
Hier scheint es, denn zuerst einmal wird der Hunger angesprochen. Das Brot ist erscheinend zu groß. Und dann los der Augen. Und dann vor allem der Hunger, dass er dann die ganze Welt beherrscht.
Jawohl, genau. Also die drei Punkte findet man in der Versuchung des Herrn in der Wüste wieder. Lust der Augen, Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Und das Interessante ist, dass Jesus Christus wurde nicht wie Adam versucht im Garten, sondern in der Wüste. Adam im Garten fiel und Jesus Christus in der Wüste war standhaft. Ja, noch eine Frage? Ja, da hinten. Also, nochmals eine Erklärung zu 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Das meinen Sie, oder? Ja, wie der Fall des Satans hier hineinkommt. Also, Gott hat am Anfang des ersten Tages das Weltall und die Erde erschaffen. In dem Moment haben die Engel, die Söhne Gottes, gejubelt. Aber dann kam der Moment, wo der Glanzstern, wie er genannt wird, der Luzifer, sein wollte wie Gott und er wurde gestürzt auf die Erde Und dadurch entstand das Tohu Wavohu aus Vers 2. Und am gleichen Tag noch beginnt Gott, Licht in die Finsternis zu senden. Und so beginnt die Schöpfungswoche. Ja. Noch eine allerletzte Frage. Eine gute Frage, ja? Dahin. Ist das Weltall unendlich? Ja, das erinnert mich an eine gute Frage von, das war übrigens der gleiche Mann, der da mit dem Rabbi in, an der Klagemauer gesprochen hatte. Der war mal Student und da hatten sie den Urknall durchgenommen. Und dann hat er sich gemeldet und den Professor gefragt, Herr Professor, was war vor dem Knall? Er hatte gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann. Aber, ja, das sind so die Fragen, die uns völlig übersteigen. Wir finden ja eben gerade kein Ende. Und man entdeckt immer noch weitere Sterne. Ja. Ja, übrigens, wenn wir schon da sind, beim Urknall. Ein Junge hat mal in der Schule gefragt, bitte, wer hat geknallt? Mein Zweitältesten, vor kurzem habe ich mit ihm über Urknall gesprochen und ich habe ihm erklärt, man geht davon aus, dass am Anfang die ganze Materie beieinander war. Aber Materie zieht an. Die Erde hat ja mehr Masse, mehr Materie als der Mond. Darum zieht die Erde den Mond an. Und der Mond muss um die Erde und nicht umgekehrt. Aber die Sonne hat auch wieder mehr Materie als die Erde. Darum muss die Erde um die Sonne. Also Masse zieht Masse an. Gut, hat er verstanden. Da habe ich ihm erklärt, es gibt manchmal Orte im Weltall, da kommt so viel Masse zusammen, dass die Anziehungskraft so gewaltig wird, auf einem kleinen, weißen Zwerg nennt man die, ein Zundhölzschächtelchen wiegt so viel wie eine Lokomotive. Wow, hat mein Sohn gestaunt. Und dann habe ich ihm erklärt, aber es gibt auch Orte im Weltall, da hat es so viel Materie, die Anziehungskraft ist so gewaltig, dass die Materie in sich zusammenfällt, also keine Explosion, sondern in sich zusammen kollabiert. In sich zusammenfällt. Und dann gibt es noch mehr Anziehungskraft und es fällt noch mehr zusammen. Und noch mehr, noch mehr. Es geht weiter. Und die Anziehungskraft ist so stark, dass sogar Licht hineingezogen wird und kommt nicht mehr raus. Und dem sagt man ein schwarzes Loch. Man hat es übrigens auch beachtet bei der Sonne, dass Lichtstrahlen von woanders her werden durch die Anziehungskraft der Sonne abgebogen. Also ich habe ihm erklärt, aber wenn das ganze Weltall, alle Materie beieinander war, dann konnte es nicht mehr knallen. Und alles fiel in sich zusammen. Also schon am Anfang funktioniert es nicht. Es kann nicht geknallt haben. Muss alles, schon der Anfang geht nicht. Du Erich, jetzt noch die Antwort auf die Frage. Jeremia 31, dort sagt Gott, wenn man die Ausdehnung des Himmels oben messen kann, dann wird Gott Israel verwerfen. Also die Antwort ist die, der Mensch wird nie ein Ende des Weltalls finden. Jeremia 33. Jeremia 31 am Schluss. Ja, tschüss. Das war eine gute Frage, die du gestellt hast. Ja, mein Sohn wollte dann unbedingt am Nachmittag das der Lehrerin sagen. Aber jetzt sagst du aber nicht auch noch das. Hat schon am Morgen gemeckert, weil er keinen Mandala ausmalen wollte. Ich meine, alles eins ums andere, muss er nicht die Leute überfordern. Gut, wir sind am Ende. Vielleicht wollen noch einige beten zum Schluss.